Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Nun mal deutlich, der Friseur-Podcast von und mit Lars Nikolaisen. Fast live aus Hamburg.
Es ist Freitag, der 21. Februar 2020. Ich bin Lars Nikolaisen und ich begrüße euch zu einer neuen Folge von Nun mal deutlich. Heute bei mir zu Gast ist der Geschäftsführer der Hans Konzen Kosmetik GmbH. Heute bei mir zu Gast ist Stefan Konzen. Ich sitze heute im Podcast-Loft ein wenig bedrückt. Bedrückt über die Ereignisse von Hanau. Die Bilder haben mich bewegt und sie haben mich nachdenklich gemacht. Und ich werde mich diesbezüglich am Ende des Podcastes auch zu diesem Thema äußern. Zunächst aber geht es in unserem Podcast um unser Handwerk, um das Friseurhandwerk. Und deswegen starten wir jetzt gemeinsam in diese 16. Folge und blicken zurück auf die zu Ende gehende 8. Kalenderwoche. In dieser Woche ist mir nur ein branchenrelevantes Thema so richtig ins Auge gefallen. Mit einem selbstbewussten Slogan hat das Handwerk jetzt seine neue Image-Kampagne gestartet. In ganz Deutschland werden stolze Handwerker gezeigt, unter dem Motto, wir wissen, was wir tun. Und auf Plakaten, im Fernsehen und im Internet wird jetzt mit diesem Motto für Jobs im Handwerk geworben. 5 echte Handwerker aus verschiedenen Bereichen geben dieser Kampagne jetzt ein Gesicht. Und übrigens, die Friseurbranche wird von Claudia Ziegler vertreten. Kenne ich bis jetzt nicht, macht aber einen tollen Job in dieser Kampagne, weil auch sie wirklich sympathisch und authentisch rüberkommt. Dass diese Kampagne nun für eine Masse an Bewerbung sorgen wird, in meinem Salon, in eurem Salon oder in verschiedensten Handwerksberufen, also mal ganz ehrlich, davon gehe ich jetzt erst einmal nicht aus. Aber ich finde die Kampagne wirklich außerordentlich gut und sie ist wirklich gelungen. Das Layout ist klar und hat einen hohen Wiedererkennungswert. Die Protagonisten sind durch die Bank, finde ich, alle sympathisch und vertreten bestmöglich die über 5 Millionen Handwerker in Deutschland. Der Videoclip, der auch produziert worden ist, ist absolut hochprofessionell und schafft es zumindest bei mir, ganz viele positive Emotionen zu wecken. Ich packe den Link für diesen Videoclip in die Shownotes, so dass ihr euch diesen Videoclip natürlich sofort auch angucken könnt. Ich bin mir sicher, dass nicht nur dieser Videoclip, sondern diese gesamte Kampagne auf positive Resonanz stoßen wird. Der Zentralverband des Handwerks hat es aus meiner Sicht mit Wir wissen, was wir tun, geschafft, die Handwerksberufe modern und zeitgemäß zu präsentieren. Und dafür möchte ich mich ausdrücklich an dieser Stelle einmal herzlich bedanken und meinen Glückwunsch aussprechen. Sein Abi machte er 1978. Danach folgte der Pflichtdienst bei der Bundeswehr, anschließend ein BWL-Studium in Hamburg, welches er mit dem Diplom-Kaufmann erfolgreich abschloss. Seit 1985 arbeitet er im väterlichen Betrieb der Hans Konzen Kosmetik GmbH, welche von seinem Vater Hans 1968 gegründet wurde. Vor 22 Jahren kaufte er die Firma seinem Vater ab und ist seitdem geschäftsführender Gesellschafter. Sein Unternehmen vertreibt nicht nur die bekannte Marke Glint, sondern ist in unterschiedlichen Bereichen der Haarkosmetik aktiv. Jüngstes Kind ist die angesehene Männermarke Graham Hill. Stefan ist ein Interkoffeur. Ein Mann, der sich stark für die Belange der Branche einsetzt. Und mit ihm möchte ich jetzt einmal über seinen Blick auf unser Handwerk sprechen. Sein Blick als Lieferant. Er ist ein wichtiger Teilnehmer unseres Berufes. Er ist meinungsstark. Und ich bin mir sicher, er wird jetzt auch ein wunderbarer Gast in diesem Podcast sein. Herzlich willkommen im Hamburger Podcast Loft, Stefan Konzen. Schön, dass du da bist.
Ja, lieber Lars, ich danke dir sehr, dass ich hier sein darf. Und da freue ich mich besonders, eingereiht zu werden in die illustre Runde deiner bisherigen Podcast-Gäste.
Also, ja, das war schon nicht schlecht bis jetzt, oder?
Da ja, muss ich sagen. Vor allen Dingen sehr bereichernde Dinge. Ich hatte vorher gar nicht so einen Bezug zu dem Format Podcast. Das habe ich regelrecht dadurch erst gewonnen.
Ach, guck mal. Ja. Ach, guck mal, das ist ja so schön. Wenn ich mit Kollegen spreche über diesen Podcast, und dann höre ich ja ganz oft, was ist das eigentlich und kenne ich gar nicht. Und dann nehme ich den oftmals ihr iPhone aus der Hand. Also wenn sie zumindest ein iPhone haben, nehme ich das aus der Hand und öffne gleich dann das App, das meistens irgendwie auf der letzten Seite ist, weil es auch noch nie verwendet worden ist. Und dann drücke ich gleich hier nur mal deutlich abonnieren, sage ich, jetzt hast du die Folge jedes Mal, wenn sie kommt, du musst nichts mehr machen, du musst sie nur noch anhören. Ja, so, also ich muss wirklich auch vielen erklären, was ist das eigentlich?
Ja, ich brauchte auch ein bisschen Anleitung, um überhaupt um überhaupt die Abonnementszugang
zu bekommen. Um das zu aktivieren, meinst du?
Ja, ich bin natürlich auch
aber
nicht.
Aber eigentlich ist es einfach, oder? Du musst, also wenn man es einmal.
Ich meine, ja, es gibt viele Dinge, die eigentlich einfach sind.
Und du hörst verschiedene Friseur-Podcasts. Es gibt ja noch 2, 3, 4 andere. Und was ich jetzt gehört habe, es sollen noch weitere dazukommen. Sogar es planen einige sogar noch weitere Podcasts. Oder sagst du, der Nur mal deutlich Podcast ist aktuell, natürlich nicht in der Zukunft, aber aktuell noch dein exklusiver Friseur-Podcast? Stefan?
Ja, im Moment ist es sehr exklusive. Außerdem bin ich ja heute Gast bei dir. Wenn ich im diplomatischen Dienst wäre, dann hätte ich das jetzt vielleicht breiter verteilt. Aber nein, ernsthaft, deiner ist der Einzige, den ich im Moment folge. Aber das schließt ja nicht aus, dass es in der Zukunft auch noch eine Erweiterung gibt.
Hörst du denn noch andere Podcasts mittlerweile? Also, keine Ahnung, Die Lage der Nation empfehle ich ja öfter oder Steingart Morning Briefing oder also, wenn man sich für politische Dinge interessieren sollte zum Beispiel?
In der Tat gar nicht. Also ich bin mehr ein Leser denn ein Zuhörer. Aber ich muss sagen, ich schließe nicht aus, dass sich das zukünftig ändert. Also genau. Man entwickelt sich auch weiter.
Weil während der Autofahrt lesen, wissen wir ja.
Ja, ich fahre so ein altes Auto und deswegen, da bin ich technisch noch nicht so richtig ausgerüstet.
Gut, aber deswegen habe ich dich auch gar nicht eingeladen, denn ich freue mich natürlich auch total, dass du dieser Einladung gefolgt bist, weil ich mit dir mal meinen Blick und auch den Blick der Hörerinnen und Hörer versuche ein bisschen zu erweitern. Ich habe das Gefühl, in unserer Branche tut sich momentan wirklich viel. Auf der einen Seite gibt es auch so eine gewisse Aufbruchsstimmung, aber auf der anderen Seite empfinde ich auch sehr viel Unruhe und auch Unsicherheit und teilweise auch so ein bisschen Ängstlichkeit, endlich mal etwas zu machen. Letzte Woche hatte ich hier ja einen Gast, der gesagt hat, das größte Problem ist so, dass die Friseure sich nicht trauen, ihre Preise anzuheben und mal. Also es ist auch so ein bisschen Unsicherheit und Ängstlichkeit so zu spüren. Und da wollte ich mal fragen, wie ist das eigentlich aus Sicht eines Lieferanten? Wie ist denn das eigentlich für dich oder wie empfindest du das?
Also als wenn du das, ich verstehe das jetzt mal so, deine Frage, wie man als Lieferant auf die Friseurszene guckt, auf die Friseurbranche schaut, nicht direkt auf die Zuliefererbranche, sondern auf die
ja, beides würde mich beides interessieren, okay, glaube ich.
Ja, vielleicht die erste Sache, Blick auf die Friseurbranche, wenn du da von Ängstlichkeit sprichst oder vielleicht auch Zurückhaltung, dann meine ich das, ich kann das aber nicht empirisch irgendwie nachweisen, aber ich meine, das hat mit unserer Demografie zu tun. Wir sind nun mal eine alternde Gesellschaft, nicht? Mhm. Je höher das Durchschnittsalter einer Gesellschaft, desto mehr ist sie, glaube ich, fixiert auf Besitzstandwahrung. Das ist nichts Unnatürliches, dass jemand, der 55 ist oder 60 oder 65, andere Entscheidungen trifft als jemand, der 25 oder 30 ist.
Finde ich ganz interessant, habe ich noch gar nicht so gesehen. Finde ich einen ganz interessanten Blickwinkel, ja.
Ja, und das fällt vielleicht ganz besonders auf in einer Fashion-Branche, weil eine Fashion-Branche lebt immer von juvenilen Einflüssen, nicht? Das muss ja, diese Dynamik, die entsteht ja durch Einflüsse, die junge Leute mitbringen. Und da fällt es vielleicht besonders auf, dass man das Gefühl eines Stillstandes oder einer Art Besitzstandswahrung, die auch als Ängstlichkeit interpretiert werden könnte. Man ist eben ab einem gewissen Alter wahrscheinlich weniger risikobereit.
Das ist genau. Mal eine. Also finde ich wirklich einen ganz spannenden Blickwinkel, weil ehrlich gesagt kenne ich das ja auch ein Stück weit bei mir, dass ich auch manchmal in Entscheidungsprozessen denke, oh Mann, Lars, vor 20 Jahren hättest du höchstwahrscheinlich das noch anders gemacht, hättest du mal Gas gegeben und jetzt sagst du, naja, ich weiß nicht so genau. Und dann kommt dir ja dieses, was manchmal schön ist und manchmal weniger schön, Lebenserfahrungen zu. Mhm. Du bist halt schon 2-3 Mal gegen die Wand gefahren mit dieser Idee, also warum sollst du es ein drittes Mal probieren? Mhm. No? Und also ja, hast du schon ja. völlig recht, dass wenn die Entscheidungsträger einer Branche im Durchschnitt älter werden, dass dann auch die jeweiligen Entwicklungen dementsprechend sind.
Ja. Das ist meiner Überzeugung nach ein Grund, aber es natürlich gibt es einen zweiten bedeutenden Grund, das ist die Personalsituation. Es gab mal Zeiten, da war das Kapital der Engpass für eine Expansion. Da hatten die Leute, viele Protagonisten der Branche, tolle Ideen, aber die Umsetzung scheiterte gegebenenfalls daran, dass man nicht die finanziellen Mittel aufbringen konnte dafür, um diese Ideen umzusetzen. Mhm. Und heute würde ich das eher so sehen, dass nicht die Schwierigkeit darin besteht, die finanziellen Mittel für die Umsetzung einer guten Idee zu bekommen, sondern in einer personalintensiven Branche ist der Engpass eben das Personal, was in zu geringer Anzahl für die Branche zur Verfügung steht. Ich habe mir selber mal die Mühe gemacht und habe vom Statistischen Bundesamt mir mal runtergeladen die Geburtenanzahlen über die vielen Jahrzehnte. Ich habe mal bei meinem Geburtsdatum damals angefangen, um dann so einen Vergleich zu haben, weil in meiner Schulzeit gab es beispielsweise 5 Klassenzüge. Einige Jahre später waren es nur noch 3. Und wenn man sich diese Zahlen anschaut...
Aber du hast deinen Jahrgang noch gefunden.
Ich habe meinen Jahrgang noch gefunden. Ich musste allerdings relativ weit zurückgehen.
Genau. Ich hatte mich jetzt vor kurzem angemeldet bei einem Videospiel.
Ja.
Und da solltest du dein Alter angeben.
Ja.
Und das war dann bei 1970 Schluss. Und
ja,
dann dachte ich,
da steht ja nur so vor 1970.
Nee, noch nicht mal. Ich denke, oh, jetzt muss ich mich ein bisschen jünger machen, aber ja. Da dachte ich, oh Gott, Lars.
Ja, ja. Ich musste aber in der Tat weit zurück. Ja, ja, ja. Und wir haben so eine Halbierung der Anzahl junger Menschen, die ins Berufsleben einsteigen oder ein Studium aufnehmen, gegenüber eben vor 40 Jahren oder ja. 45 Jahren so, aber eine Halbierung. Und das in einer Branche, die von diesen, wie gesagt, juvenilen Einflüssen lebt, wo man unbedingt junge Menschen braucht, die diese Dynamik in die Branche bringt. Und ich glaube, dass es durchaus auch eine ganze Reihe von Leuten gibt in der Branche, die gerne eine neue Idee umsetzen würden. Die wären fähig dazu. Die finanziellen Mittel könnten sie auch bereitstellen. Aber die Umsetzung scheitert dann daran, dass man das Gefühl hat, dass man nicht für ausreichend Manpower, also für ausreichend Personal sorgen kann.
So, aber jetzt nehmen wir mal den Blickwinkel der Lieferanten, weil ihr beliefert die Friseure, ihr seid Partner der Friseure, aber wenn es nur noch die Hälfte der Mitarbeiter gibt, die Hälfte der Auszubildenden, die hat sich mehr als halbiert sogar, ja. Dann muss das doch auch Einwirkung oder ja, also Einwirkung auf dich und auf eure Branche haben.
Ja, ja, die hat es auch ganz eindeutig und ich glaube, aktuell stellen ja auch ganz viele Saloninhaber das fest. Die vielen Umstrukturierungen, die es auf der Lieferantenseite gibt. Nicht? Das ist ein Resultat dieser Umstände. Ich nenne jetzt mal ein Beispiel, die bedeutenden Anbieter dieser Branche müssen darauf achten, dass in einem stagnierenden Markt, in dem wir einem sehr guten Markt in Deutschland, aber stagnierenden Markt, was Haarkosmetik für Friseure angeht, dass man am Ende trotzdem noch ausreichende Renditen erwirtschaftet. Und wenn man das nicht über ein Wachstum erreichen kann, dann muss ich es über Kostenreduzierung erreichen, um Renditen zu sichern. Und aktuell ist es so, dass es eine Zusammenlegung im Vertrieb gibt für unterschiedliche Marken, die die großen Anbieter anbieten. Nicht? Und das führt natürlich zu einer empfundenen Entfremdung zwischen dem Kunden und dem Lieferanten. Ich sage mal empfundenen Entfremdung, weil eigentlich waren die Friseurgeschäfte sehr verwöhnt, was diese persönliche
Betreuung
angeht. Ja, das gibt es in gar nicht so vielen anderen Branchen. Und so gesehen bleibt dieser Service eigentlich auch in der Zukunft noch im Branchenvergleich sehr gut. Aber er ist eben anders, als er in der Vergangenheit war. Ja. Und für alle Lieferanten, das gilt für uns ganz genauso, ist die Situation so, bei uns im Speziellen, wir verlieren bei 50% aller unserer Kunden Umsatz. Bei 50%. Und das liegt nicht daran, dass die nicht mehr zufrieden wären mit uns als Lieferanten, sondern es liegt mehr daran, dass deren Geschäfte kleiner werden. Wenn die nicht mehr zu viert arbeiten, sondern nur noch zu dritt, dann sind das 25% weniger Personalkapazität. Dann hat man deswegen nicht gleich 25% weniger Umsatz, den man erreicht, weil vieles wird eben durch mehr an Effizienz wieder aufgewogen. Aber 10% oder 15% weniger sind es in jedem Fall.
Ja.
Und mit der Situation haben wir nicht alleine zu kämpfen. Die Verkleinerung der Friseurgeschäfte hinterlässt Spuren.
Mhm.
Und das ist, da muss man eben seine ganze Organisationsstruktur und seine Vertriebsstruktur entsprechend anpassen. Zum Beispiel, indem man Besuchsintervalle verlängert.
Aber ist das so die Antwort? Also ich stehe da so gefühlt dazwischen. Auf der einen Seite kann ich das alles verstehen, was du gerade gesagt hast, dass man sagt, okay, dann müssen wir ein bisschen die Kosten reduzieren und so weiter und so fort. Und das ist auch alles nachvollziehbar und auch verständlich. Aber unser Business ist aber auch ein Nasen-Business. Mhm. Ja, das geht über diese menschliche Beziehung ganz viel. Mhm. Und Friseure sind ja leider oftmals nicht unbedingt die besten Betriebswirte, sondern sie sind halt auch sehr emotional und sehr, sehr empathisch. Mhm. Und wenn du als Firma dann aber diesen wichtigen Kontakt irgendwie unterbrichst oder ihn zu einem seltenen Gut machst, dann könnte es natürlich aber auch gut sein, dass du dann auch genau diese emotionale Bindung auch riskierst.
Ja, ich bin vollständig deiner Meinung und deswegen würde ich sagen, gilt es, derjenige, der es schafft, weiterhin eben diesen persönlichen Kontakt zu halten, der wird am Ende als Gewinner hervorgehen, der wird Zuwächse haben. Ich halte das für unabdingbar, diesen persönlichen Kontakt möglichst auf wirklich hohem Niveau zu halten.
Aber ja nicht nur, um dem Friseur einen Gefallen zu tun, sondern ich könnte mir auch vorstellen, das liegt natürlich immer an der Struktur des jeweiligen Lieferanten, aber durch die Gespräche mit deinem direkten Kunden hast du natürlich auch einen Wissensvorsprung, weil du ungefähr weißt, okay, wohin müssen wir uns entwickeln, was wird gebraucht, was wird benötigt.
Auf jeden Fall, das ist Win-Win für beide Seiten. Für jeden Anbieter sind die Gespräche mit Kunden von außerordentlicher Wichtigkeit, insbesondere dann, wenn der Kommunikationsweg zu der Entscheiderebene kurz ist. Also beispielsweise, wir haben mal vor vielen Jahren ein Produkt neu rausgebracht und die Namensgebung des Produktes deutete schon auf den Effekt, der erzielt werden sollte, hin. Das Produkt heißt Matt Modeler, also irgendwas mit Matt müsste es ja sein, nicht? Und ich habe nachher in der Statistik nachgeschaut, da gab es einige Salons, die waren unglaublich erfolgreich damit. Also ich habe mir überlegt, nutzen die das im Winter auch als Skiwachs oder was auch immer? Und ich habe die dann angerufen oder besucht, je nachdem, und habe mir erläutern lassen einige Erfolgsgeheimnisse von denen. Und die haben gesagt, weißt du, mit dem Matt, das kannst du vergessen. Das ist gar nicht interessant. Das ist ein unglaublich tolles Volumenprodukt. Ich zeige dir mal, wie ich das einsetze und wie ich das artikuliere. Also insofern, man lernt von seinen Kunden und im Nachgang stellt man dann auch seine Kommunikation für so ein Produkt natürlich um. In den Beschreibungen ändert man etwas. Also wir lernen. Aber was du sagtest, natürlich unsere Kunden lernen ja genauso aus den Gesprächen. Denn wenn man sich mal vorstellt, wir sind in einem Salon vielleicht Alleinlieferant, dann sind wir auch der Informationsaußenposten zur Branche.
Hallo, sind das keine Interkoffeure?
Ja, das ist vielleicht
Mitglieder.
Wir sind eigentlich sehr gute Werber für die Interkoffeure, aber
oder die Innung, wir wollen die Innung auch nicht vergessen. Ich weiß aber schon, was du meinst.
Natürlich gibt es mehrere Informationsquellen. Aber interessant, wir haben auch mal Podcast-Hörer, aber auch Printmedien, Leser. Ja. Wir haben im Rahmen einer Kundenumfrage im letzten Jahr unter anderem gefragt, welche Medien, ob nun digitale Medien oder Printmedien, branchenspezifische Medien frequentiert werden. Und das war ganz interessant, nachher die Ergebnisse zu lesen. Die InStyle übrigens wurde dann bei ganz vielen Leuten als das Hauptmedium angesehen, was ich übrigens auch ganz interessant finde. Aber wenn es jetzt zum Beispiel um Messetermine geht oder interessante Seminare, die steht natürlich nicht in der InStyle. Und da sind wir schon auch als Informationsgeber, als quasi Außenposten für die Brücke zur Branche, auch als Außendienst wichtig für die Kunden.
Ja, klar.
Also es ist Win-Win und das Aufrechterhalten dieser persönlichen Kontakte, das ist von höchster Wichtigkeit. Und trotzdem, wir haben in Deutschland inzwischen eine Betriebsgröße, eine durchschnittliche von 3 Personen pro Salon. Ungefähr 240.000 Mitarbeiter in der Branche, aber 80.000 Geschäfte machen einen Durchschnitt von 3. Mhm. Und ich will das vielleicht mal an einem kurzen Beispiel festmachen, Lars, wie das Leben im Außendienst durch die Mikronisierung der Geschäfte aussieht.
Ja,
wenn du vor 20 Jahren durch einen Landstrich gefahren bist als Außendienst und wusstest, ich fahre jetzt in Ort so und so zu meinem guten Kunden Müller. Dann bist du 20 Kilometer Landstraße gefahren und in der Regel bist du bei Herrn Müller vor die Haustür gefahren. Denn Parkplätze waren da und übrigens, du warst auch relativ schnell da, weil nicht so viel Verkehr war. Und dann hast du Herrn Müller angetroffen. Herr Müller hatte sogar Zeit für dich, denn im Salon...
Jetzt erzählen Sie uns aber auch den Idealfall höchstwahrscheinlich.
Gar nicht so
Herr
selten.
Müller.
Gar nicht so selten. Also bei... ich habe mal selbst ich fange mal erstmal mit dem Müller, mache ich mal eben schnell weiter.
Ja.
Aber die waren eben zu fünft oder zu sechst im Geschäft. Nicht? Und da konnte sich der Chef dann auch für einen Moment rausnehmen und man hatte tatsächlich die Gelegenheit, vielleicht 20 Minuten, 25 Minuten zu sprechen über alles, was aktuell war. Und dann ist man eben weitergefahren. So, und heute fährst du zu dem gleichen Salon. Erstmal stehst du im Stau. Du kannst auch nicht mehr vor der Haustür da parken. Du fährst ins Parkhaus für 6 € die Stunde. Dann gehst du zu Salon Müller. Die arbeiten inzwischen zu dritt. Und Herr Müller den ganzen Tag mit am Stuhl. Der hat keine 25 Minuten Zeit mehr für dich. Also es hat sich auch im Außendienst viel gewandelt. Und die Verkleinerung der Betriebe hinterlässt Spuren. Die große Herausforderung für uns alle Lieferanten ist, trotzdem einen effizienten Kontakt mit den Kunden zu wahren. Das bleibt auf jeden Fall wichtig.
Königsdisziplin.
Ja,
also das kann ich mir schon vorstellen.
Sind wir einer Meinung.
Wenn du jetzt mal zurückblickst, wenn du zurückblickst, 10 Jahre oder 20 Jahre, ich kam gerade auf diese Idee, weil du dieses Beispiel gerade gebracht hast. Wie hat sich im Vergleich zu 10 oder 20 Jahren dein heutiges Business verändert? Also welche Veränderungsprozesse bist du durchgegangen, um da zu sein, wo ihr jetzt seid? Also was war vielleicht damals am wichtigsten und ist heute vielleicht gar nicht mehr so wichtig? Oder was ist heute besonders wichtig, was vor 10 oder 20 Jahren nicht so diese Rolle gespielt hat? Also oder würdest du sagen, es hat sich eigentlich bei euch in den letzten 20 Jahren wenig verändert?
Also was die grundsätzlichen Sachen angeht, natürlich hat sich eine Sache geändert in dem Moment, wo wir auch Haarfarben begonnen haben herzustellen und zu verkaufen. Das ist was, das haben wir seit, machen wir seit 2006. Hast du natürlich noch eine erweiterte Verantwortung als Lieferant, weil plötzlich war man häufig Alleinlieferant. Aber das ist jetzt was Spezifisches
okay,
bei uns.
Okay, ja gut.
Ansonsten. Aber
finde ich auch interessant.
Dadurch musste der Schulungsbereich deutlich, musste erstmal einer aufgebaut werden.
Stimmt.
Und der musste
ja
immer weiter erweitert werden, nicht? Denn wenn du Haarfarben verkaufst, dann weiß man, du verkaufst nicht nur Hardware, du musst vor allen Dingen auch Software verkaufen. Das war eine bedeutende Änderung, aber der ist ja sehr spezifisch auf uns gemünzt. Unsere großen Wettbewerber hatten ja nun alle auch 2006 schon lange Haarfarben im Sortiment. Nee, ansonsten würde ich sagen, wenn man organisch wächst, so wie wir gewachsen sind, ohne Zukäufe oder so, nicht? Dann ist das eigentlich nur ein schleichender Prozess. Du musst nur aufpassen, dass mit zunehmender Größe die Nähe zu jedem einzelnen Kunden Bestand behält. Nicht? Mhm. Nach außen hin muss alles noch genauso persönlich sein, wie es mal war. Und das ist eine organisatorische Herausforderung. Denn ein Kunde würde nicht akzeptieren, nur weil du an Größe gewinnst, dass du automatisch praktisch auch die Entfernung zunimmt. Das möchte kein Kunde. Und ehrlicherweise ich ja auch nicht. Und
nee.
Das ist eine organisatorische Herausforderung. Aber ansonsten hat sich der Alltag deswegen nicht verändert. Die Gesetzmäßigkeiten, glaube ich, sind gleich geblieben.
Und siehst du das genauso auch bei den Friseursalons? Weil ich habe das Gefühl, ja. ich nehme deine, du kannst jetzt noch 30 Sekunden überlegen, weil ich nehme meine Antwort kurz vorweg. Mhm. Ich habe das Gefühl, in der breiten Masse ist diese Branche, zeigt diese Branche nicht unbedingt ein hohes Potenzial und Willen an Veränderungsbereitschaft. Da ist, glaube ich, auch das, was du am Anfang zu einem anderen Thema gesagt hast, die Besitzstandwahrung, ne, hat ja vielleicht auch etwas damit zu tun. Aber wo ich so denke, ich glaube, die Menschen da draußen, der Endverbraucher, wir selber als Konsumenten, wir haben uns doch alle in den letzten 10, 20 Jahren verändert. Wir konsumieren doch in vielen Bereichen heute anders. Aber der Friseur versteht sich immer noch als Haarschneider und Haarfärber und irgendwie Dienstleistungserfüller. Aber ich habe manchmal so das Gefühl, die Branche braucht gewisse Leuchttürme und Anker, wo man auch vielleicht mal in eine ganz andere Welt eintaucht. Und ich nehme da auch gerne meine, guck mal, ich habe gesagt 30 Sekunden, jetzt wird schon eine Minute 30, aber ich nehme da auch gerne meine Unternehmen mit rein, wo ich sage, ich glaube, wir machen einen guten Job und ich glaube, wir sind, was Marke und so weiter angeht, ganz sauber. Aber die Frage ist auch, bewegen wir uns in die richtige Richtung und bewegen wir uns auch schnell genug? Ich finde manchmal, ja, Nikolaisen-spezifisch weiß ich nicht. Das ist, wenn man innen drin ist, schwer zu beurteilen. Aber wenn ich nach außen gucke in meiner Branche, dann denke ich, ja, es gibt einige wenige, die wirklich sich doll verändert haben, auch toll verändert haben in den letzten Jahren. Aber die breite Masse versucht irgendwie immer noch mit den gleichen Lösungen Erfolg zu haben. Und jetzt sind wir auch gleich wieder bei dieser damals 17.500, heute 22.000 Euro Umsatzgrenze. Die Diskussion will ich heute jetzt gar nicht erst anfangen. Aber wo man so denkt, das sind immer so diese alten Antworten, wo ich so denke, nee, ich glaube, die Branche braucht mehr. Also wie siehst du die Veränderungsbereitschaft in der Friseurbranche?
Also zum einen möchte ich vorausschicken, dass, wenn wir von der Branche sprechen, wir eigentlich von einem sehr inhomogenen Kreis sprechen. Von der One-Man-Show bis hin zum Riesenfilialisten mit 1000 Geschäften. Vom Geschäft mit 17.500 Euro Umsatz pro Jahr oder jetzt neu, ich nenne jetzt mal die Kleinstunternehmer Umsatzgrenze von 22.000 Euro Umsatz pro Jahr bis hin zu Millionen Umsatz Betrieben oder Filialisten. Also man kann eigentlich gar nicht von einer homogenen Branche sprechen und deswegen gibt es eigentlich auch nicht so einheitliche Gesetzmäßigkeiten. Die Interessenlagen derjenigen, die die Geschäfte betreiben, die sind auch zu unterschiedlich. Generell finde ich, dass in der Friseurbranche schon eben, dass die ganze Branche oder diejenigen, die die Friseurgeschäfte betreiben, schon sehr wissbegierig sind, auch nach Neuem und auch viele Dinge ja umgesetzt haben. Wenn wir zum Beispiel mal an die Digitalisierung denken, da finde ich, sind die Friseure wirklich gut dabei. Nicht nur was soziale Netzwerke angeht, sondern insbesondere zum Beispiel was das Online-Buchen angeht. Das fand ich war wirklich ein Quantensprung. Das war bedeutend und da sind die Friseure, glaube ich, viel, viel weiter als zum Beispiel die Arztpraxen. Und da manchmal verkaufen sich die Friseure da sogar, finde ich, unter Wert. Deswegen bin ich da gar nicht so kritisch. Und was vielleicht, wo es vielleicht Nachholbedarf gibt, die Leistungen, das, was man kann, die Dienstleistungen noch attraktiver darzustellen nach außen. Nicht, denn wenn wir heute in eine Preisliste gucken, dann sieht die relativ nüchtern aus. Da sieht die Speisekarte im Fischereihafen-Restaurant aber doch deutlich attraktiver aus.
Nicht nur im Fischereihafen-Restaurant, sondern in der breiten Masse sieht sie
ja,
auch
ganz
attraktiver
genau.
aus.
Und die Friseure können ja sogar ihre Dienstleistungen doch auf wunderbare Art und Weise visuell darstellen. Nicht? Mhm. Und wenn allerdings nur Strähnen, kurz 65 und mittellang oder 30 Folien, Packs 95 und so weiter da steht, das macht noch keine Lust auf diese Dienstleistung. Ich würde sagen, im Dienstleistungsmarketing, da kann man wirklich noch vieles viel besser machen. Wir dürfen aber auch nicht vergessen, finde ich, dass es nun mal Schlüsseldienstleistungen gibt, für die die Kundinnen und Kunden in allererster Linie mal zum Friseur gehen. Und das kann durchaus erweitert werden durch attraktive Zusatzdienstleistungen. Aber es gibt ein paar Schlüsseldienstleistungen, wie ein Haarschnitt oder eine Haarfarbe aktuell. Vielleicht wird irgendwann auch die Welle wieder aktueller werden, für die nun mal hauptsächlich die Kunden zum Friseur gehen. Und wenn die perfekt beherrscht werden und die sogar noch attraktiv nach außen hin vermarktet werden, dann glaube ich, ist schon sehr, sehr, sehr viel getan.
Ich meine, es ist ja letztendlich mutmachend, wenn man sagt, wo gibt's denn noch Potenziale? Wenn du jetzt sagst, die Friseurbranche, also ich teile übrigens total deinen Blickwinkel, dass das keine homogene Branche ist und es muss es auch gar nicht sein.
Nein,
nicht?
Nein,
also
nein.
Wenn wir über Gastronomie sprechen, dann hast du McDonald's genauso wie das Fischereihafen-Restaurant genau. Und beide haben ihre Existenzberechtigung.
Textil.
Genau. Also du hast es eigentlich überall. Ja. Und deswegen ist es schon richtig, wenn du sagst oder wenn du den Hinweis gibst, ne, kippt jetzt nicht alles über die ganze Branche auf, sondern man muss sich einzelne Bereiche angucken. Und ich finde es da ja auch ganz mutmachend, wenn man sagt, du, ehrlich gesagt, natürlich musst du dir Gedanken machen, einen sauberen Haarschnitt zu machen, saubere Farbe, Pflege und alles, was dazugehört. Aber mach dir doch mal Gedanken, wie du es vermarktest. Ne? Mach doch mal Lust auf das, was du da tätigst. Das finde ich ist toll. Also da hast du völlig recht. Und wie siehst du denn die Entwicklung, wenn wir schon sagen, das ist nicht eine ganz homogene Szene, im Bereich Unisex und Barber, wir haben ja jetzt auch diese Entwicklung eigentlich der Berber- oder Barber-Salons in den letzten Jahren. Auch ihr seid da ja mit Graham Hill reingegangen. Wie verfolgst du das?
Ich glaube sehr an die Entwicklung hin zu geschlechterspezifischen Salons beziehungsweise Salonaufteilungen. Im Moment, ohne dass ich genauer Zahlen nennen könnte, aber werden wir sicherlich über 90% aller Friseurgeschäfte in Deutschland als Unisex-Geschäfte haben. In England, habe ich mir sagen lassen, ist der Anteil von reinen Herrensalons liegt bei 40%.
Nicht dein Ernst?
Ja.
40%. Aber das würde ja aber in der Umkehrfolge heißen, dass die anderen 60% fast keine Herren mehr bedienen.
Dass zumindest überwiegend Damen bedienen.
Ja. Der Herrenanteil. Na gut, aber überwiegend in den Unisex-Salons hast du ja auch überwiegend Damen. Gehe ich von aus. Also okay, gehe ich jetzt von aus.
Wenn du jetzt heute in ein klassisches Unisex-Geschäft gehst, dann denke ich mal, in Deutschland ist nun mal die Geschlechteraufteilung 1:1. Bei den Männern gibt es mehr Glatzenträger, also deswegen ist es sicherlich ursächlich bedingt, dass man in der Gesamtverteilung vielleicht bei 55:45
also Damen. Ich kenne das Männern jetzt, also jetzt mal, das ist jetzt keine aktuelle Nikolaisenzahl, aber seitdem ich im Beruf bin, sowohl in unserem eigenen Unternehmen als auch in den Salons, wo ich davor gearbeitet habe, das war immer 80-20. Also wir reden eigentlich fast immer von 80% Damenkunden, 20% Herrenkunden. Dann weicht das mal um 3-5% nach oben oder unten ab. Aber das war bisher immer so diese
Ja, aber das, ich weiß nicht, ob das Nikolaisenzahlen sind jetzt.
Ja, also ich sage jetzt mal, in den Unternehmen, in denen ich jetzt gearbeitet habe, natürlich in den letzten 20 Jahren Nikolaisenzahlen.
Dann, ja, aber dann, guck mal.
Ich hätte jetzt gedacht, das ist irgendwie bei, entschuldige, wenn ich dich doch aber ich hätte jetzt wirklich gedacht, das ist bei ganz vielen Salons so, weil nicht nur Nikolaisen, sondern auch viele andere Salons, was die Einrichtung angeht, was die Visualisierung des Schriftzuges, der Marke angeht, ist ja oftmals femininer und weiblicher und etwas weniger männlich.
Ja, das sehe ich ganz genauso. Aber wir haben nun mal in der Geschlechterverteilung pari, 50-50, und die gehen weitestgehend alle zum Friseur. Das heißt,
weitestgehend zum Friseur, da würde ich natürlich gleich mal hier eine Einschränkung.
Natürlich gibt es Ausnahmen, aber es gehen genauso viele Frauen vielleicht nicht zum Friseur, wie Männer nicht zum Friseur gehen. Also am Ende müsste das Ergebnis pari sein.
Theoretisch pari sein. Na gut,
okay. Und wenn du jetzt in einem Geschäft beide Geschlechter bedienst und das gleichgewichtet kompetent machst, dann gibt es keinen Anlass daran, irgendwas zu verändern. Ich glaube nur, dass die Männer immer etwas zweitklassig behandelt worden sind. Man kann das erkennen an den Preislisten, die man in den Salons findet. Für die Damen hast du ein breites Spektrum von Dienstleistungen. Und bei den Männern, da steht dann häufig Trockenhaarschnitt oder Nasshaarschnitt, das war's dann. Also natürlich überspitze ich jetzt etwas.
Aber ja, aber auch nur etwas.
Von
der Wortwahl jetzt mal abgesehen, aber du hast schon völlig recht, du hast bei den Damen natürlich viel, 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 viel mehr Angebot als oftmals bei den Herren.
Sehr viel breiteres Spektrum. Nicht? Und nicht selten, ich sehe das ja aus Konsumentensicht, ich gehe aus Neugierde häufig in unterschiedliche Friseurgeschäfte, die wissen auch nicht, dass ich was mit Haarprodukten zu tun habe. Aus Konsumentensicht passiert es nicht so selten, dass man als Mann, sage ich mal, noch so ein willkommener Lückenfüller ist und da wird auch gern mal durch den Salon gerufen, du Sabine, können wir noch eben Mann zwischenschieben, nicht? Man stellt sich das mal umgekehrt vor. Und die was den Service angeht, da finde ich, sind die Haarschnitte häufig wirklich gut. Also da kann man gar nichts gegen sagen. Die Beratung ist in der Regel nicht vorhanden. Und nachher so bei Styling-Tipps oder so, da beschränkt sich in der Regel auch die Frage nachher, soll ich noch was reinmachen? Und wenn man das irgendwie unsicher bejaht, dann heißt, kommt die nächste Frage, Gel oder Wachs und so. Das ist so im Grunde genommen die Styling-Empfehlung, die man in der breiten Landschaft bis heute anfindet. So. Und nun, lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, dass diese nachkommenden Männergenerationen sich damit nicht mehr zufrieden geben. Ich bin in meinem Alter nicht anders sozialisiert worden. Ich habe mich daran gewöhnt. Aber meine eigenen Söhne, die ticken da anders. Die haben einen viel, viel höheren Anspruch. Und das liegt natürlich auch durch die Art der Medienpräsentation heute. Und einen viel höheren Anspruch an ihr Äußeres. Und die haben sehr präzise Vorstellungen. Und die suchen sich Plätze, die diese präzisen Vorstellungen auch erfüllen können. Und ich habe neulich mal in einer Erhebung gelesen, dass 2/3 aller Männer in Berlin unter 25 Jahren Bartträger sind. Da frage ich mich natürlich, muss nicht zwangsläufig ein Herrensalon oder ein Salon auch ein Barttrimming machen können, die Konturen sauber ausrasieren können, sowohl eine Halskontur als auch Wangenkonturen. Und wenn das, dafür muss aber auch die Infrastruktur da sein. Du musst also ganz einfach musst einen Stuhl haben, wo auch die Lehne rückklappbar ist, sonst kannst du eine Halskontur nicht sauber ausrasieren. Wenn du eine Bartwäsche machen möchtest, brauchst du ein Vorwärtswaschbecken. Sonst kannst du einen Bart nicht waschen. Im Rückwärtswaschbecken geht's nicht. Und stellte man dann irgendwann fest, nicht man, sondern wir haben wahrgenommen, dass wir keine richtige Produktantwort, männerspezifische Produktantwort haben. Es reicht nicht aus, nur so ein Stockpicking aus dem bisherigen Sortiment zu machen und sagen, okay, das ist jetzt was für die Herrenabteilung oder so. Wir wussten auch, in jedem Fall müssen wir an die Bartprodukte denken, weil der Anteil der Bartträger eben extrem hoch geworden ist. So, also deswegen glaube ich daran, dass getrieben durch das gestiegene Körperbewusstsein der jungen Männer sich diese Herrensalons, Barbershops entwickelt haben. Und ja, da mussten wir auch mit einer Produktserie dann reagieren. Deswegen haben wir das gemacht. Ich glaube auf jeden Fall, dass dieser Weg unaufhaltbar sein wird.
Aber dann ja auch vielleicht in eine andere Richtung, nämlich dass man sagt, dann gibt es vielleicht auch wirklich Salons auch nur für Frauen. Also die vielleicht sich auch darüber deklarieren. Die nicht absolut sagen, sowohl als auch, sondern dass man sagt, also früher hieß immer Damen, Herren, Kinder. Ja, du sagst, ja, Nee, gibt's nicht mehr.
Und es müsste jetzt gar nicht zwingend eine getrennte Räumlichkeit sein. Man kann das auch ja, wenn man...
Das weiß ich noch.
Wenn der Salon groß genug ist, dann kannst du das auch aufteilen. Es muss... Ja, aber in allererster Linie, glaube ich, ist es wichtig, dass eine wahre, kompetente Männerdienstleistung geboten wird. Nicht? Und das reicht eben nicht aus, wenn ich nachher sage, soll ich noch was reinmachen, sondern das muss kompetenter dargebracht werden. Also eigentlich könnte man sagen, wenn die Männer genauso professionell behandelt werden, wie die Frauen immer schon behandelt worden sind, dann hat man es geschafft. Und das, glaube ich, ist in vielen Unisex-Geschäften heute noch nicht der Fall. Ausnahmen bestätigen nur die
Regel. Immer die Regel. Ja, ja, klar. Nun heißt der Podcast ja nun mal deutlich, denn nichtsdestotrotz musst du jetzt nicht die Hosen runterlassen, aber wenn ich dann immer diese Produktserien sehe von diesen Herrenserien und du siehst dann ständig Bartöle und Bartwachs und so weiter, dann denke ich so, aber wie viel Prozent machen die nachher wirklich am Umsatz aus? Also ich glaube, die Produkte brauchst du, um deine Kompetenz auszustrahlen und natürlich auch, wenn da dieser Typ kommt, der sagt, sag mal, habt ihr sowas, dass du dann auch sagst, ja, hast du. Aber das wird doch kein großer Anteil sein, oder? Mal ehrlich jetzt,
ja,
Stefan?
Ja. Ich sehe das jetzt, ich versuche das mal aus der Salonbetreibersicht zu beantworten. Wenn du ein reines Herrengeschäft hast, dann brauchst du bestimmte Tools dafür. Nicht? Du musst von den Rasierprodukten bis zum Aftershave, bis zum Hautberuhigungsbalsam, du musst die Stylingprodukte haben, du musst ein Shampoo haben. Und also du brauchst ja ein bestimmtes Produktportfolio, das brauchst du in jedem Geschäft und in einem reinen Herrensalon eben noch ergänzt um diese Bartprodukte. Die brauchst du sowieso im Umgang. Und genau diese Produkte, und das kann durchaus ein schmales Portfolio sein, die kann man natürlich auch erfolgreich verkaufen unter verschiedenen Voraussetzungen. Nämlich nicht, dass die vielleicht eben online für die Hälfte erhältlich sind. Ja, dann brauchst du damit nicht anzufangen. Es muss schon so sein, dass es nur eine kompetente Serie ist, die eine gute Aura hat und die einen sympathischen Auftritt hat und passend für das Klientel sind. So. Und dann kannst du dadurch damit auch durchaus erfolgreich im Verkauf sein, dass du nur isoliert mit diesem Bereich jetzt riesige Umsätze machst. Nö, das würde ich nicht sagen. Aber
also es werden viel mehr Shampoos und klassische Styling-Produkte nachgekauft als diese
Produkte. Aber vielleicht eine Information, das ist das Geheimnis, gebe ich gerne preis, unter den 5 Bestsellern von Graham Hill, damit sind wir jetzt 2,5 Jahre auf dem Markt, ne? Unter den 5 Bestsellern sind 2 Hautpflegeprodukte, also ein Gesichts- und Bartbalsam und das Bartöl.
Was habt ihr denn da für eine Schulung gemacht?
Es ist eigentlich gar nicht so unnatürlich, wenn das fester Bestandteil des Behandlungsrituals wird, dass wenn du beispielsweise eine Kontur rasiert hast, dann ein Aftershave zur Desinfizierung nimmst, aber auch während der Behandlung anwendest und nachher zur Hautberuhigung in den Konturenbereichen mit dem Gesichts- und Bartbalsam arbeitest, dann ist der Weg zum Verkauf dieses Produktes wirklich nicht mehr weit. Ich glaube, das ist auch das Geheimnis dieser guten Barbershops. Also ich weiß, dass es ein breites Spektrum gibt. Aber die ritualisieren diese Leistung. So wie das bei euch mit Damen- oder Pflegebehandlung immer gewesen ist. Da hat man auch gewisse Rituale eingeführt. So funktioniert das bei den Männern auch.
Ja, das ist aber schon ein interessanter Hinweis, weil es hat mich jetzt gerade daran erinnert, eine ganz, ganz alte Geschichte, Minimum 10 Jahre, wenn nicht länger her, dass ich mal mit einem Entwickler eines großen Haarkosmetiklieferanten zu Mittag gegessen habe. Und der war Chemiker. Und der hat dann gesagt, endlich esse ich mal mit dem Friseur am Tisch. Weil dann kann ich mal fragen, sagen Sie mal, wieso verkaufen Sie nicht viel mehr Kopfhautprodukte? Und dann konnte er mir aus seiner spezifischen Sicht, seiner Expertise, konnte mir sagen, dass die allermeisten Probleme am Haar schon an der Haarwurzel passieren. Und wenn du als Friseur mehr darauf achtest, dass die Kopfhaut gesund ist und dass das Haar gut ernährt wird, dann hast du viele andere Probleme nicht. Er sagt, er versteht immer gar nicht als Chemiker, warum der Friseur am meisten Shampoos verkauft für gefärbte Haare oder für Hydrofeuchtigkeit. Aber er sagt, eigentlich müsstet ihr doch viel mehr Kopfhaut verkaufen. Und ja, dann bin ich von diesem Mittagessen damals auch beschämt zurück. Und ich glaube, bis heute hat sich bei uns der Verkauf der Kopfhautprodukte nicht wirklich ernsthaft positiv entwickelt. Weil uns da dann vielleicht, ja, weil dann viele andere Themen einem dann wieder in den Sinn kommen. Und dann zweifle ich natürlich manchmal auch an unserer Professionalität. Also ich gucke dabei in den Spiegel, wenn ich das sage.
Also ich glaube,
ich meine auch mich.
Ich glaube nicht, dass ihr oder du an eurer Professionalität zweifelt.
Nein, aber du hast gerade eben du hast gerade eben das begründet mit der Ritualisierung.
Ja, aber
wo ich so gedacht habe, das ist natürlich tatsächlich ein logischer Faktor, wenn du den in allen Bereichen, muss ja nicht nur beim Barber sein, wenn du in allen Bereichen, wenn du sagst, pass auf, darauf legen wir besonders Wert, so machen
absolut.
Wir das.
Absolut. Ja, natürlich.
Das stimmt.
Und trotzdem will ich euch ein bisschen in Schutz nehmen. Es gibt ganz bestimmte Ritualisierungen, die sind perfekt von Friseuren durchführbar und es wird ihnen auch maximale Kompetenz seitens der Endverbraucher zugebilligt. Das ist alles, was Haarpflege und Haarstyling angeht. Bei den Kopfhautprodukten handelt es sich häufig auch um Problemlösungsprodukten. Und in allererster Linie kommen natürlich die Kundinnen zu Verschönerungsdienstleistungen, nicht unbedingt zu Problemlösungsleistungen. Und ich will das anhand eines anderen Produktbeispiels vielleicht noch nahe bringen, warum der Friseur nicht in jedem Produktbereich dann Nummer 1 sein kann, obwohl er nur mit Haaren zu tun hat und der Kopfhaut. Das sind die Trockenshampoos. Die sind im Retail-Markt unglaublich erfolgreich, bei den Friseuren nicht. Aber das ist auch ganz logisch. In der Regel ist in dem Salonbehandlungsablauf ein Trockenshampoo nicht vorgesehen. Deswegen verwendet man nicht im Salon, deswegen kommuniziert man auch selten darüber. So gesehen kann es durchaus sein, dass ein Produkt, was im Retail-Markt besonders erfolgreich ist, beim Friseur nicht unbedingt gleichen Erfolg hat. Hinsichtlich Kopfhautprodukte, natürlich bin ich deiner Meinung, wenn das in bestimmte Ritualisierungsabläufe mit eingebaut würde, dann denke ich auch, wäre der Absatz noch stärker.
Wir sind kurz vor der Messe. Stefan, wo seid ihr denn zu finden? Es sind doch jetzt neue Hallen, glaube ich, oder?
Ja, es sind neue Hallen und du erwischst mich auf dem falschen Fuß.
Okay, zu finden, ihr seid vor Ort.
Ich hoffe, wir sind auch nicht übersehbar.
Die Frage zielt eigentlich darauf hin, was stellt ihr denn in den Fokus eventuell oder was glaubst du, beschäftigt dich nicht nur jetzt für Düsseldorf, sondern vielleicht für dieses Geschäftsjahr noch, was sind so eure Themen, die er in den Fokus rückt?
Also wir haben einen ganz großen Fokus, der heißt Dienstleistungen, Produkte und Dienstleistungen zu verknüpfen. Wir glauben, dass es fortschrittlich ist, wenn Produkte systemisch an Dienstleistungen angebunden werden. Das erleichtert es den Mitarbeitern im Geschäft auch sehr, nachher Produkte zu verkaufen. Das heißt, den Dienstleistungsverkauf nicht zu etwas anderem zu machen als den Produktverkauf. Ich nenne das ein Beispiel, unser Glenn Schotz und der Dienstleistung Pflegeschnitt. Da ist ein Produkt direkt an die Dienstleistung angebunden. Das funktioniert ausgezeichnet. Und auf dem Weg wollen wir mehr machen. Und das ist auch Fokus unseres Messeauftrittes in Düsseldorf. Ja, und ansonsten, weißt du, es ist einmal zur Neukontaktung natürlich wichtig, so ein Messeauftritt. Aber ganz besonders wichtig ist es auch, eine Präsenz zu haben für die vielen, vielen Kunden, die man hat. Nicht? Mhm. Man muss auch als Lieferant greifbar sein. Und bei der wichtigsten Messe im gesamten Jahr im deutschsprachigen Raum, da muss man natürlich Flagge zeigen.
Richtig, richtig. Ja, freue ich mich. Du wirst da sein. Ich werde da sein. Viele unserer Hörerinnen und Hörer werden da sein. Wunderbar. Stefan, ich hoffe, das war dein erster Besuch hier im Podcast-Lauf. Ich hoffe, es war nicht dein letzter Besuch im Podcast-Lauf.
Ja, ich komme immer sehr gerne wieder, das weißt du, Lars.
Ja, genau. Und wir haben ja auch diese räumliche Nähe. Also ja, du kommst ja auch aus Hamburg und
Heimspiel,
Umgebung. Ja, Heimspiel sozusagen. Ja, wunderbar. Und es gibt sicher das ein oder andere Thema, wo ich so denke, Mensch, wenn ich gerne deine Sichtweise zu diesem oder jenen Punkt hören würde, dann würde ich dich gerne wieder kontakten.
Ja.
Aber zum Schluss musst du mir noch eine persönliche Frage beantworten. Denn
geht es um HSV, oder?
Nee, wir kennen uns schon lange. Und du hast eine Eigenschaft, die ich bewundere und die ich auch ein Stück weit beneide. Und da würde ich so gerne wissen, vielleicht kannst du mir oder uns einen Tipp geben, wie du das machst. Ich glaube, in meiner Wahrnehmung gibt es nicht einen einzigen Menschen, der dich mal kennengelernt hat und der nicht anschließend dich in den höchsten Tönen lobt, hohe Sympathien hat. Ich kenne keinen Menschen, der Stefan Konzen nicht mag. Ja. Wie machst du das bitte? Kann ich da noch was lernen?
Es gibt durchaus Leute, denen ich bestimmt nicht so besonders sympathisch bin.
Das kann ich mir, Stefan, Doch, das kann ich mir nicht vorstellen.
Ja, danke, aber
den euren Nachbarn kenne ich natürlich
nicht. Das kann auch schon mal vorkommen, ja. Aber, und zwar, ich glaube, das eint uns, vielleicht ist das auch was Hamburgisches, dass wir ein Freund offener Worte sind. Zwar mit auch diplomatisch verpackt, also wir sind ja nicht schroff, aber eigentlich sind wir sehr ehrlich. Hm. Und das können erstaunlich viele Leute vertragen. Aber es gibt natürlich auch immer welche, die das nicht vertragen können. Also ich hoffe natürlich, niemanden zu nahe zu treten und auf jeden Fall freudig auf jeden zuzugehen. Mein Großvater, der hatte über seinem Schreibtisch ein Schild hängen, da stand drauf, wer schaffen will, muss fröhlich sein. Und ich glaube, das ist ein ganz gutes Credo. Wenn man positiv gestimmt ist und optimistisch und wohlgelaunt, das erleichtert einem die Kommunikation mit anderen. Nicht?
Und, aber tust du denn was dafür? Also ich merke das manchmal bei mir, dass ich, also da bin ich schon relativ sensibel und achte auch auf mich. Es gibt immer mal wieder Phasen im Laufe eines Kalenderjahres, wo ich merke, ich verliere meine Leichtigkeit. Und dann versuche ich sofort, das geht natürlich nicht immer sofort, aber ich versuche dann ganz zeitnah für mich Auszeiten zu bekommen. Weil ich glaube nämlich genau das Gleiche, wenn man nicht selber auf sich achtet und wenn man selber seine Leichtigkeit verliert, dann ist das gerade, wenn man als Unternehmer unterwegs ist oder Verantwortung hat für andere Menschen und mit anderen Menschen, dann ist das ganz schwierig. Also ich glaube, da muss man auch ein Stück weit egoistisch sein.
Das ist auch bestimmt eine große Herausforderung und für alle, die in im Friseuralltag stehen, durch diese unglaublich vielen Einflüsse, die auf einen zukommen, unterschiedliche Personen in unterschiedlichen Stimmungslagen und so weiter, ist das extrem herausfordernd. Ähnlich, natürlich, ich habe auch sehr viel Kundenkontakt, natürlich. Also ich habe auch eine hohe Frequenz an persönlichen Kontakten, auf die man richtig zugehen muss. Aber ich glaube, was vielleicht noch ein wichtiges Element ist, die tatsächliche Wertschätzung der Gegenüber. Ich habe einen wirklich sehr, sehr großen Respekt vor allen Selbstständigen und insbesondere der Friseurbranche. Ich glaube, wenn in der Breite bekannt wäre oder noch stärker bekannt wäre, was Selbstständige leisten, insbesondere wenn sie keine großen Organisationen hinter sich haben, sondern im Unternehmen vollzeitig arbeiten müssen und zusätzlich noch am Unternehmen die gesamte Bürokratie des Unternehmens, die Administration bewältigen müssen, dann ist das eine so hehre Aufgabe, vor der ich einen unglaublichen Respekt habe. Und ich glaube, das merken auch die Gegenüber. Das ist vielleicht etwas, was so ein Gefühl der gleichen Augenhöhe mit sich bringt und das schafft im Zweifel dann Sympathiewerte. Das macht vielleicht ein Grund sein. Ich habe sehr viel Respekt vor den vielen, vielen unglaublich fleißigen Personen in dieser Branche, die ihre Geschäfte führen. Und natürlich auch den Mitarbeitern.
Ja. Stefan, ein besseres Schlusswort kann es gar nicht geben. Vielen Dank, dass du da warst.
Ich danke dir sehr, Lars, und ich freue mich aufs nächste Mal. Danke.
Danke. An diesem Wochenende wird in Hamburg gewählt. Wer nach den Ereignissen in Hanau jetzt immer noch sein Kreuz, beziehungsweise in Hamburg sind es ja 5 Kreuze, also wer immer noch seine Kreuze bei der AfD macht, der hat aus meiner Sicht nichts gelernt und trägt eine Mitschuld an dem rechtsextremen Gedankengut, welches augenscheinlich ja nun wirklich die Mitte unserer Gesellschaft erreicht hat. Jeder, der in Hamburg wahlberechtigt ist, hat mindestens sein 16. Lebensjahr erreicht. Wir sind also bitte nicht mehr im Kindergarten. Verantwortliches Denken darf man voraussetzen. Ich nehme diesen Podcast am Freitagmittag auf. Nach allem, was man bis jetzt weiß, war der Täter in Hanau ein Einzeltäter. Es gibt wohl keine sichtbare Verbindung zu rechtsextremen Gruppen oder zur AfD. Schuld hat somit zunächst einzig und allein nur der Täter. Keine politische Vertretung, egal welcher Partei. Soweit gehe ich mit. Aber wenn Vertreter der AfD im Bundestag von Umvölkerung sprechen dürfen, wenn dort im Plenarsaal Migranten als Messermänner und Kopftuchmädchen von Frau Weidel verunglimpft werden, wenn Herr Gauland über eine SPD-Politikerin mit türkischem Familienhintergrund sagt, dass diese in Anatolien entsorgt werden sollte, dann legen diese Personen, dann legt diese Partei die Saat für verwirrte Personen wie dem Täter von Hanau. Nach dem Attentat sagte unsere Kanzlerin Angela Merkel, Rassismus ist ein Gift. Hass ist ein Gift. Nun bin ich kein Experte. Ich habe nicht Psychologie studiert. Ich bin Friseur. Aber aus allem, wie ich das Leben kennengelernt habe, wage ich mir zu sagen, ich stimme ihr zu 100% zu. Niemand kommt rassistisch oder hasserfüllt auf diese Welt. Niemand. Das wird erzogen. Die Gesellschaft sollte diesen Trend jetzt wirklich klar entgegenwirken. Und Hamburg hat jetzt eine Riesenchance. Die AfD lag nach letzten Umfragen zu Wochenbeginn in Hamburg bei 6%. Sollte die AfD aufgrund der aktuellen Diskussion am Sonntag unter die 5%-Hürde fallen, wäre dies ein großartiges Zeichen. Nicht nur für Hamburg, sondern auch für Deutschland und für die Welt. Dass dies mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht eintreten wird, das ist mir schon klar. Aber was wäre eigentlich, wenn doch? Das war nun mal deutlich. Der Friseur-Podcast Fast Live aus Hamburg. Der Podcast ist zu hören auf numaldeutlich.de, bei Spotify, auf Apple Podcast und auf allen gängigen Podcast-Apps. Wer Feedback schreiben möchte, tut dies entweder auf unserer Facebook-Seite oder schreibt eine Mail an podcast@numaldeutlich.de. Ich wünsche euch allen ein schönes Wochenende und sage Tschüss aus Hamburg.